Wir denken, wir sind eigentlich schon so viel weiter, sind wir in manchen Teilen aber noch gar nicht. Also eine Politikerin muss sich heutzutage noch was über ihre Absatzhöhe sagen lassen. Da sind die Leute ja bei mir vor allem an der richtigen Stelle.
Das sagt Lara Gonczurowski. Sie ist Chefredakteurin der Deutschen Cosmopolitan. Wir sprechen über ihre Anfänge als Modejournalistin in New York, über Stress in der Front Row und den Druck, den man als Bossin hat.
Sich dann von diesem Druck zermürben zu lassen, dann sollte man es lieber gleich sein lassen.
Es geht aber auch um Botox in den Füßen, darum, warum sie keine Zeit für Zickenkrieg hat und warum die Cosmo seit 40 Jahren in Deutschland mehr macht, als über schöne Dinge zu berichten.
Ich weiß ja auch, die Welt ist kein Ponyhof, aber ich versuche mit Cosmo, mit dem Team in irgendeiner Art und Weise zu nerven, Diskussionen anzuregen und einfach unbequem zu sein.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlich willkommen zu meiner mittlerweile schon 11. Gästin. Hallo, liebe Lara Gonczurowski.
Hi, liebe Freddy. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich ebenso, dabei zu sein.
Und ich bin so gespannt, was du uns alles berichten kannst. Jetzt muss ich vorab mal fragen, weil wir haben jetzt natürlich nur eine Schalte hier nach München zu dir. Ich persönlich sitze hier in einer Jogginghose und einem schlichten weißen T-Shirt. Du arbeitest bei der Cosmopolitan. Ich stelle mir dich gerade auf jeden Fall in High Heels vor mit den coolsten Klamotten ever.
Freddy, das stimmt tatsächlich. Ich bin auch seit ungefähr 8 Wochen wieder 3-4 Tage bei uns in der Redaktion im Büro. Und jeder, der mich vielleicht schon kennt und vielleicht zuhört, weiß, dass jetzt keine Lüge kommt. Ich sitze hier tatsächlich in High Heels, einfach weil ich High Heels liebe. Hier herrscht keine High Heel Diktatur, aber ich liebe hohe Schuhe und habe tatsächlich auch ein schwarz-weiß gestreiftes Paar High Heels an. Pumps, um genau zu sein.
Sag mal, welche Höhe ungefähr, wie viele Zentimeter
also
sind das unter deinen Füßen?
Immer erst ab 10 los, weil alles andere finde ich nicht ausgeglichen.
Aber, also ja, ich verstehe, was du meinst, optisch finde ich es auch toll, aber ich könnte da nie im Leben einen ganzen Tag drauf überstehen.
Das ist tatsächlich Übungssache, also ich habe kein Botox oder irgendwelche anderen Späße in den Füßen, das ist reine Übungssache, ich verbringe tatsächlich 8 bis 10 Stunden am Tag in hohen Schuhen und es kommt darauf an, was es für Schuhe sind, man muss einfach irgendwann die Marke finden, die die besten Leisten macht. Bei mir in dem Fall, darf ich Labelnamen in deinem...
Ja, na klar.
Also ich trage zum Beispiel Pumps von Dries Van Noten. Die passen mir immer wahnsinnig gut. Sonst schwöre ich auch auf Sergio Rossi oder Prada. Das sind einfach Schuhe, wo mir die Leisten perfekt passen. Und dann sind auch 8 bis 10 Stunden kein Problem.
Boah. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt scheinbar wirklich Leute, die sich Botox in die Füße machen, damit sie es durchhalten?
Anscheinend ja. Ich kenne keine einzige Person, aber das soll definitiv so ein Trick sein, um da eben schmerzunempfindlich zu werden. Ich finde aber, ich meine, Füße sind das Wichtigste, was es gibt, ja. Und sich irgendwie die zusammenzuspritzen.
Oh mein Gott. Ja, also bevor wir jetzt weiter über Mode sprechen, was natürlich auch ein super wichtiges Thema ist bei euch, einmal kurz nochmal zurück an den Anfang. Als du klein warst, Lara, was wolltest du werden?
Also wenn man jetzt ganz klein definiert, kann ich dir das nicht mehr sagen, aber ich wollte tatsächlich mit 14, 15 unbedingt in die Mode gehen und wollte damals unbedingt Modedesignerin werden. Dann habe ich aber festgestellt, dass mit dem Zeichnen und Figurinenzeichnen ist irgendwie nicht so der Hit, ist nicht meine Stärke. Und dann hat tatsächlich mein Vater diese Uni, an der ich letztendlich Modejournalismus studiert
habe. In München, die Akademie für Mode und Design.
Exakt. Und ja, so ein Jahr vorm Abi habe ich mich dann da beworben. Ich habe das gelesen und habe zu meinem Papa gesagt, boah, da will ich hin. Und tatsächlich hat es geklappt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Freddy, was ich gemacht hätte, wenn das nicht geklappt hätte. Ich wollte dann unbedingt zu einer Zeitschrift, weil also ich hatte jetzt kein Deutsch-LK oder so, aber sagen wir mal, kreativ und schreiben hat mir total gelegen. Und ich wollte vor allem mich dann im Modebereich spezialisieren. Und da gibt es eben diesen Studiengang Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design.
Ich habe ja tatsächlich auch, als ich klein war, und da meine ich jetzt tatsächlich ganz klein, so mit 6, 7, 8, habe ich mit meinen Geschwistern, ich habe 2 Geschwister, haben wir immer zusammen gespielt zu Hause. Und die beiden haben sich irgendwann überlegt dann, dass wir doch eine eigene Zeitschrift gründen, als wir klein waren. Und mein Bruder konnte ganz gut malen, der hat Comics gezeichnet, meine Schwester hatte eine schöne Schrift, die hat geschrieben. Und für mich blieb keine Aufgabe mehr übrig. Ich habe dann die bei uns im Zimmer verkauft, an unsere Eltern die Zeitschrift, das war meine Aufgabe. Auch. Und ich habe dann tatsächlich mir überlegt, na gut, dann mache ich eben eine Radiosendung. Wenn die jetzt eine Zeitung machen, mache ich Radio. Und
schau mal, da hast du ja damals schon, Freddy, das Magazin deiner Geschwister in 360 Grad gedacht. Was anderes war ja heute auch nicht, ja? Mit einem Podcast, mit einer Website. Also da warst du echt weit voraus.
Vorreiterin. Ja, also wenn du mal Tipps brauchst oder so, ne, für den Cosmopolitan, gerne. Ich bin immer an deiner Seite. Also dann ging es für dich zum Studium eben. Danach hast du ja auch natürlich, wie die meisten von uns, einige Praktika gemacht, habe ich gehört. Unter anderem warst du ja auch im Corrie-Büro in New York.
Oh ja, das war aufregend. Da bin ich tatsächlich nach der Uni, da habe ich erstmal freiberuflich in der PR-Agentur gearbeitet und war glücklich, überhaupt einen Job zu haben. Damals war schon schwierig, weil diese Jobs sind natürlich nicht wahnsinnig breit gesät, ja, in der Medienlandschaft. Und ich wusste immer, ich will zu einem Magazin und habe dann dieses Praktikum in New York entdeckt, eben im damaligen Korrespondenzbüro von Burda. Und bin dahin für 3 Monate und habe da unter anderem für die deutsche InStyle gearbeitet, für die Amica gearbeitet. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich finde auch, dass jede junge Frau einmal in ihrem Leben in New York gewohnt haben sollte. Weil es gibt einem so wahnsinnig viel. Ich habe da tolle Leute kennengelernt. Ich habe es ohne Ende krachen lassen, also wirklich krachen lassen. Kam dann irgendwie mit einem Schuldenberg nach Hause, der sich aber natürlich total gelohnt hat.
Aber ich wollte gerade sagen, du sagst das jetzt so schön und ich glaube, viele würden sagen, ja klar, New York, 3 Monate, ich wäre direkt dabei, aber das ist doch so sauteuer. Das
ist auch sauteuer. Ich hatte damals das Glück, dass der Verlag mir die Wohnung da gezahlt hat, aber New York, und ich komme vom Land, ja, New York ist wirklich so verlockend und man will in New York draußen sein und nicht in seiner Wohnung sitzen. Und dementsprechend habe ich auch das Nachtleben genossen dort und habe das aber alles dann wieder meinem Papa zurückstottern müssen.
Okay.
Ist aber auch nicht mal in Ordnung.
Ja, gut. Sag mal, was hast du denn dann genau gemacht eben in New York? Du zählst das jetzt hier so auf, das klingt mega, aber was war es genau? Bist du da wirklich dann auch so von Fashion Week zu Fashion Week oder irgendwelche Interviews mit Promis? Was macht man dann als Praktikantin in New York?
Die Korrespondenzbüros, die sind natürlich zum einen dafür da, heute ist das alles ein bisschen anders, aber damals vor, immerhin schon, 13 Jahren, war es eben so, da hatte man jetzt keine Online-Stores, die einem US-Designer stellen konnten. Da musste ich zum Beispiel für die deutsche InStyle, bei US-Designern wie Diane von Fürstenberg, Philipp Lim, so hießen damals die Stars, Derek Lam, Vera Wang, die Samples besorgen, also die Sample-Kleidungsstücke besorgen und die nach Deutschland schicken. Oder für Interviews der damaligen Modetext-Ressortleitung bei Amica zu recherchieren, Interviewtermine vereinbaren. Ich habe auch eine Zeit lang so Newsletter geschrieben, was eben in so New York oder USA gerade ganz hip ist. Dann viel mit Publizisten, also denen, die sich um die Celebrities in den USA kümmern, in LA kommuniziert, was hatte Gwyneth Paltrow bei dem Event an, das war natürlich damals für InStyle essentiell, ist es glaube ich immer noch. Heutzutage ist es aber einfacher, diese Sachen rauszufinden über unterschiedlichste Websites wie Who Wore What oder was auch immer. Aber damals war das noch ganz, ganz klassische Recherche, Leute anrufen, Leute fragen, hinterher sein, die US-Presse lesen. Also es war auf jeden Fall wahnsinnig toll als Grundstein für meine Karriere dann. Die Ausbildung hatte ich ja hinter mir, aber es war halt so richtig praktisch, habe ich da erlebt, was es heißt, für Modemagazine zu arbeiten und wollte auch eigentlich nie wieder weg.
Jetzt bist du dann eben dann doch eben wieder zurück nach Deutschland gekommen. Warum?
Ja. Warum? Das war zum einen, ich hatte damals tatsächlich ein Angebot von der Vogue Om, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, also der US-Männer-Vogue, bei denen nochmal ein Praktikum zu machen. Das wäre aber komplett unbezahlt gewesen und ehrlich gesagt haben dann auch meine Eltern irgendwann gesagt, jetzt ist auch mal gut, jetzt kannst du mal gut mit dem Halligalli-Leben da drüben in New York, jetzt kannst du mal wieder zurückkommen. Da war ich natürlich erstmal fürchterlich geknickt, aber letztendlich war das definitiv die richtige Entscheidung. Ich bin zurückgekommen, habe dann erstmal ein bisschen frei gearbeitet als Autorin, auch noch gekellnert zwischendurch, weil auch damals war das irgendwie mit Festanstellung alles nicht so easy. Und dann hat mich tatsächlich dann meine Chefin von Amica, für die ich damals viel gearbeitet habe, die Modetextressurleitung angerufen hat, gesagt, Mensch Lara, ich brauche dich eigentlich hier bei Amica in der Redaktion, bei Burda. Und da bin ich dann erstmal wieder hin, paar Monate später, für 4 Wochen unbezahltes Praktikum. Und da habe ich dann tatsächlich zur damaligen Chefredakteurin gesagt, ich gehe ja auch nicht mehr. Und wenn ich mich hier an meinen Schreibtisch kette. Ja, und so bin ich dann da geblieben, tatsächlich bis zur Einstellung von Amica, ungefähr 2,5 Jahre später, und habe da im Modetext gearbeitet. Also ich hatte tatsächlich mein erster richtiger Job, war eigentlich mein Traumjob.
Jetzt hast du gerade schon kurz aber auch anklingen lassen, dass du zwischenzeitlich eben auch mal gekellnert hast, um über die Runden zu kommen. Gab es denn auch mal irgendwann Momente, wo du gedacht hast, ach komm, vielleicht mache ich doch was anderes?
Also was anderes nicht, aber tatsächlich als Amica damals eingestellt wurde, da war ich total überrumpelt, traurig, enttäuscht, wütend auf den Verlag, das alles zusammen. Wie gesagt, ich hatte eigentlich bei Amica schon als ersten Job mein Traumjob und dann wurde das Magazin leider eingestellt und da hatte ich total Schiss, wie es weitergeht. Ich habe dann auch wirklich in alle Richtungen geschaut. Ich komme aus Franken ursprünglich, da gibt es 2 große Sportartikelhersteller. Das wäre so mein allerletztes Backup gewesen, wieder zu meiner Familie zurückzuziehen und bei einem dieser Sportartikelhersteller zu arbeiten. Und tatsächlich habe danach erstmal auch wieder frei gearbeitet und dann ergab sich eine Chance bei Bunte, weil die damalige Amica-Chefredakteurin ist zu Bunte gewechselt und hat mich rübergerettet. Und dann war ich bei Bunte, bei einem Promi-Weekly, von dem ich nie dachte, dass ich da jemals landen werde. Und letztendlich war Bunte auch mit einer meiner absolut lehrreichsten Zeiten überhaupt. Auch wenn es krass anstrengend war und ich eigentlich überhaupt nicht so eine Promi-Tante bin. Aber für ein Wochenmagazin zu arbeiten, Prominente zu treffen, mit Prominenten zusammenzuarbeiten, das war schon extrem spannend und extrem lehrreich. Also ich bin Kummer gewöhnt aus der Zeit, sagen wir es mal so.
Oh nein, was bedeutet das denn?
Du meinst jetzt irgendwie die Nächte durcharbeiten, als Kate Middleton und Charlene von Monaco geheiratet haben. Da saßen wir tatsächlich ab Samstag vormittags vor der Live-Übertragung und dann haben wir reingehauen bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr früh. Ja. Also das zum einen mit Kummer, dann natürlich Prominente, die sich irgendwie anstellen oder unzufrieden sind mit einer Fotoproduktion und so weiter. Also man lernt da auch sehr, sehr viel diplomatisches Geschick und Gespür und auch der damaligen Chefredakteurin, ich glaube die gesamte auch Leserschaft kennt Patricia Riegel, der zuzuschauen, wie sie Sachen handelt, das war schon sehr beeindruckend und sehr lehrreich.
Kann ich mir vorstellen. Du, jetzt kommen wir nochmal zu deinem Heft. Also das ist ja wirklich ein mega Aufstieg, den du gemacht hast in den letzten Jahren, jetzt eben Chefin der deutschen Cosmopolitan. Als du das erfahren hast, dass du es jetzt eben wirst, was ging da in dir vor? Wie hast du das gefeiert?
Ehrlich gesagt, als ich den Vertrag unterzeichnet habe, bin ich danach ins Auto gestiegen, hier aus der Redaktion rausgefahren, habe krass laut Musik aufgedreht, wahrscheinlich eins meiner Lieblingslieder von Lauryn Hill oder so und habe mich erstmal krass selber gefeiert, aber auch so ein bisschen hihi-mäßig, weil ich glaube, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin da super stolz drauf, weil dahinter steckte einfach auch 12, 13 Jahre krass viel Arbeit und viele Überstunden und viel Einsatz. Ich wollte es aber auch immer werden und habe fast alles dafür getan. Ich bin jetzt niemand, der über Leichen geht, aber ich habe mich wirklich reingehängt die Jahre zuvor oder die ganzen 12, 13 Jahre meiner Karriere, diesen Job irgendwann zu bekommen. Und danach war ich erstmal so geflasht und stolz auf mich und habe die 20 Minuten Heimweg erstmal nur gesungen und weiß nicht wem. Na, der erste wahrscheinlich, der dann zu Hause war, war mein Mann, dem ich gesagt habe, es hat geklappt. Dann vermutlich meine Eltern, meine Schwester, meine besten Freundin. Ich war schon stolz auf mich, muss ich schon zugeben.
Und natürlich auch zu Recht. Und jetzt nimm uns mal mit in deinen Alltag. Jetzt haben wir gerade schon gehört, du sitzt da eben jetzt auf den über 10 Zentimeter Absatz. Wie viel der Teufel trägt Prada-Charme einer Moderedaktion steckt auch in der Cosmopolitan?
Natürlich total viel. Also unsere Kaffeemaschine kommt natürlich auch Champagner.
Oh, das wäre ein Traum.
Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Aber ich gebe zu, hier steht tatsächlich ein Champagner-Kühlschrank. Aber dieser Champagner-Kühlschrank ist für die ganze Redaktion, fürs ganze Team gedacht. Ich glaube nämlich daran, das weiß auch mein Team, dass ich gerne hart arbeite, work hard, play hard, ist so eins meiner Motti, plus work hard and be nice to people. Und wenn wir ein fettes, wichtiges Heft, wie jetzt auch unsere Jubiläumsausgabe, um die Ecke gebracht haben, dann muss gefeiert werden. Und dann wird dieser Champagner-Kühlschrank aufgemacht und dann wird Champagner spendiert. Ansonsten, was zu den Glamour betrifft, ich meine, das ist am Ende ein echt anstrengender Job. Und durch Mailand zu rennen auf 10 Zentimeter Schuhen, und zwar dann nicht nur 10 Stunden, sondern 14, 16, 18 Stunden, das ist auch anstrengend und kann auch knallhart sein. Mailand ist zum Beispiel für, das hört sich immer so wahnsinnig schick an, aber man macht den ganzen Tag nichts anderes, als rumzurennen, rumzufahren. Man hat keine Zeit, was zu essen. Wenn die Shows vorbei sind, dann gibt's noch ein Geschäftsdinner. Und diese 2, 3 Tage, die ich in Mailand bin, schlafe ich eigentlich kaum und rede sehr, sehr viel, esse sehr, sehr wenig, obwohl ich vor allem die italienische Küche liebe ohne Ende. Und das ist echt, also meine Schuhe, sagen wir mal so, sind hart verdient.
Aber jetzt reden wir mal Tacheles. Ja. Wie viel von den Klamotten, die du siehst und über die du schreibst, darfst du behalten?
Keine.
Was?
Das ist die Wahrheit. Das ist auch eine Frage, die ich dann von Frauen aus, sagen wir mal, branchenfremden Berufen, das eine Anwältin ist, oder mein Steuerberater ist männlich, gestellt bekomme, ob das alles, was ich trage, geschenkt kriege. Nein, dem ist nicht so. Das ist so ein Mythos, der vielleicht mal in den 80er, 90er Jahren, als Labels auch noch ganz andere Budgets hatten, entstanden ist, dass man Sachen Geschenke kriegt von wirklichen Luxusfirmen. Und es ist so, alles, zum Beispiel meine ganzen Schuhe, das kann ich so unterschreiben und dir gern meine schreckliche Kreditkartenabrechnung zeigen. Oh. Die sind gekauft. Womit wir eher verwöhnt werden, ist, dass wir in tolle Restaurants eingeladen werden. Ob das jetzt ein Christmas Dinner von Louis Vuitton beispielsweise ist oder dann zur Fashion Week in Mailand Max Mara einen doch noch zum Abendessen einlädt. Ich meine, das sind Restaurants, in die würde ich selber nicht gehen, weil ich sie mir nicht leisten könnte. Oder auch, wenn man mal in Hotels untergebracht wird. Das ist eher so die Geschichte, wo wir wirklich also absoluten Luxus genießen, den ich wahnsinnig schätze, dass ich in Hotels wohnen darf, dass ich Essen genießen darf, das ich sonst nie, wie gesagt, mir leisten könnte.
Und eine andere Sache, und das ist dann auch die letzte Teufel trägt Prada-Frage, aber die man sich natürlich nach so einem Film stellt, ist, so viele Frauen in einer Redaktion, und ich nehme an, das wird bei euch ganz ähnlich sein, da kommt es zumindest im Film sehr oft zu Bitchfights. Ich hoffe jetzt für euch, dass es bei euch immer harmonisch ist, oder merkst du da auch schon, wenn da viele Frauen im Raum sind, dass da mal die ein oder anderen Diskussionen sind, die vielleicht in der Männerredaktion nicht so stattfinden würden?
Also wenn ich... Na, fangen wir mal anders an. Und zwar, jetzt ist es tatsächlich so, bei Bunte habe ich da war die Redaktion relativ ausgeglichen. Und da muss ich unter uns sagen, fand ich manchmal die Männer zickiger als die Frauen. Es ist tatsächlich so, ich glaube auch an das Motto, der Fisch stinkt vom Kopf und ich bin keine Zicke. Und wenn ich mitkriege, dass es zu irgendwelchem Rumgezicke kommt, dann unterbinde ich das, weil dafür haben wir alle keine Zeit. Wir produzieren eine der geilsten Marken der Welt. Und ich erwarte von dem Team, von dem tollsten Team der Welt, dass die ganze Energie, und wir brauchen viel Energie, in das Heft geht, in die Marke geht, und dass wir unsere Energie nicht mit so einem Schmarrn verschwenden. Und es ist tatsächlich so, ihr könntet auch noch im Nachhinein, wir haben 3 Jungs in der Redaktion, immerhin.
Und wie viele Frauen?
Viel mehr. Und der Moritz Pontani, einer unserer Texter, hat in der Jubiläumsausgabe eine ganz süße Kolumne geschrieben darüber, dass er auch von seinen männlichen Freunden immer die Frage gestellt kriegt, boah, es muss ja so anstrengend sein mit den ganzen Zicken. Und er beantwortet diese Frage wirklich so unglaublich charmant und so entzückend. Dafür knutsche ich ihn jetzt mal quasi virtuell, dass er, also es ist tatsächlich so, ich glaube, das ist eine Geschichte der Chefin an der Spitze. oder des Chefs, wie viel Zickenkrieg du zulässt. Und ich finde das total lächerlich. Das ist so unnütz.
Wie sieht es denn bei dir eben aus als Chefin von dieser großen, erfolgreichen Marke? Wir haben es eben schon gesagt, du hast das natürlich gefeiert, als du die Position bekommen hast. Du hast den Champagner-Kühlschrank neben dem Schreibtisch, wenn es was zu feiern gibt. Aber wie viel Druck empfindet man da dann auch vielleicht manchmal und wie viel Unsicherheit dann doch auch, weil du bist für die alle ja auch mitverantwortlich?
Auf jeden Fall. Also der Druck ist enorm hoch, weil der Druck findet auf so vielen unterschiedlichen Ebenen statt. Der findet statt, wie gut das Heft verkauft, der findet statt, wie gut das Heft vermarktet ist, der findet statt, wie zufrieden das Team ist, wie motiviert das Team ist. Also der Druck ist immens hoch. Und ich war ja, bevor ich Chefredakteurin wurde, schon 3,5 Jahre stellvertretende Chefredakteurin. Und es ist tatsächlich so, das ist der letzte Sprung, den man macht, aber das ist auch der unvergleichlichste Sprung, den man dann macht, weil eine stellvertretende Chefredakteurin, die Position hat tatsächlich fast nichts mit der Chefredakteurin zu tun. Und der Druck ist hoch und ich muss mich schon auch manchmal echt zusammenreißen, dass ich angesichts dieses Drucks nicht irgendwie in eine Schockstarre verfall, sondern einfach alles gebe dafür, dass ich mir quasi keinen Vorwurf machen kann. Ich habe das Team nicht gut genug motiviert. Ich habe nicht die besten Coverzahlen gemacht, um am Kiosk zu performen, etc. Das darf man nicht unterschätzen. Aber jetzt sagen wir mal, ich bin grundsätzlich immer das Martini-Glas ist halb voll statt halb leer Person. Und auch aus Misserfolg. Ich hatte natürlich auch schon Ausgaben, die liefen kacke. Ja, und die haben nicht so performt, wie ich mir das vorgestellt habe, wie die Verlagsgeschäftsführerin sich das vorgestellt hat. Aber dann wird analysiert, aber auch nicht zu Tode analysiert, woran könnte es gelegen haben, und dann macht man einfach weiter. Weil sich dann von diesem Druck zermürben zu lassen, dann sollte man es lieber gleich sein lassen. Ne? Man muss reflektiert sein, man muss kritisch sich gegenüber selber sein, was ist da schiefgelaufen, und dann aber bitte weitermachen.
Wann hast du Feierabend? Hast du mal sowas wie Feierabend? Ach. Oder nimmt man alles mit nach Hause gedanklich?
Also mein Mann meinte neulich einen sehr lustigen Satz zu mir. Er meinte neulich, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen gegenüber den Leuten, die diesen Job machen, er wünschte sich, ich hätte manchmal einen Job am Band. Und damit meinte er einfach einen Job, da macht man 9-to-5, geht nach Hause und der ist erledigt. Ich bin halt immer angeknipst. Ich sitze mit meinem Mann bei unserer Date Night in einem unserer Lieblingslokale in München und er erzählt mir gerade, was in seinem Leben so los ist. Und dann kommt eine Frau vorbei, die einen geilen Mantel anhat oder eine tolle Frisur, und ich analysiere die gleich oder ich komme gleich auf eine Idee für eine Geschichte. Und ich bin grundsätzlich jemand, da lachen sich auch manche Kolleginnen und Kollegen tot, ich kann 2 Stunden mit Taxifahrern mich unterhalten, weil ich finde, jeder Mensch hat was zu erzählen. Und das ist halt die Journalistin in mir. Ich will immer rausfinden, was hat diese Person zu erzählen.
Ich war vor 2 Jahren, glaube ich, zu einem Konzert von Ed Sheeran in Tirol. Das war so ein exklusives Konzert nur für Fans aus der ganzen Welt. Und ich sollte eben als Reporterin dahin und bin da angekommen, aus dem Zug ausgestiegen und war eigentlich ein bisschen müde, einfach weil die Fahrt ewig war. Und dann hat der Taxifahrer so schön erzählt, irgendwie kam er so ins Plaudern, dass ich direkt meinte, du, ich komme vom Radio, ist in Ordnung, wenn wir ein kleines Interview machen? Und dann haben wir noch 20 Minuten Interview gemacht mit dem Taxifahrer. Es war ehrlich gesagt das beste Interview an dem ganzen Wochenende. Ed Sheeran hatte sowieso wieder keine Zeit für Töne. Und es war einfach, also da...
Ich finde, so eine Situation im Februar diesen Jahres, ich meine, jetzt erinnert sich keiner mehr an diesen krassen Sturm, den wir mal in Deutschland hatten, Anfang Februar, ne? Ich glaube, Sturm Sandra oder so, der den ganzen Bahn- und Flugverkehr lahmgelegt hat. Dann kam irgendwann dieses Corona. Auf jeden Fall, wir waren auf dem Weg nach Wiesbaden zu unserer Beauty-Gala, dem Prix de Beauté, mit dem Zug und strandeten in Stuttgart. Da ging gar nichts mehr. Und ich hatte 2 Kolleginnen im Gepäck. Ich habe gesagt, gut, wir teilen uns auf. Eine geht zum Mietwagenstand. Eine klingt sich nochmal irgendwie in die Deutsche Bahn-Hotline und ich gehe raus an den Taxistand und gucke, ob wir ein Taxi finden, das uns noch nach Wiesbaden bringt. Und das waren dann 2,5 Stunden Taxifahrt von Stuttgart nach Wiesbaden und wir hatten einen so fantastischen Taxifahrer, mit dem ich mich 2,5 Stunden über seine Frau, die Sultan heißt. Da habe ich erstmal die Bedeutung des Namens Sultan für Frauen gelernt. Und wir haben natürlich über Religion geredet, weil er war Muslim oder ist Muslim und über seine Frau, ob die Kopftuch trägt oder nicht. Also es war meine Kollegin im Hintergrund, die saßen da so, mein Gott. Man hört immer auf. Aber es war so eine fantastische Taxifahrt. Und wie gesagt, jeder hat was zu erzählen und jedem gibt es was Spannendes.
Ja, und man wäre nicht so gut in seinem Job in dieser Medienwelt, wenn man sich nicht für jede Geschichte dann eben auch interessieren würde. Ja. Ich habe angefangen mit, als allererstes habe ich bei einer Lokalzeitung damals gearbeitet, mit 17, 18 und habe immer so goldene Hochzeiten porträtiert. Also immer so Pärchen besucht, die seit 50 Jahren verheiratet sind. Und da sagte der Chef vorher schon zu mir, na gut, das ist jetzt nicht spannend. Da erzählst du dann immer irgendwie in 3, 4 Sätzen, schreibst du hinterher runter, wo haben die sich kennengelernt, meistens auf irgendwelchen Tanzveranstaltungen. Und jetzt feiern sie und die Familie freut sich, fertig. Und ich habe das aber immer so als Challenge gesehen, so nein, jedes Pärchen hat irgendwo eine spannende Geschichte. Ja. Und das musst du jetzt rausfinden. Und teilweise habe ich 2, 3 Stunden bei denen gesessen. Die Kollegen haben sich immer schon totgelacht, weil so viel hat es jetzt für den kleinen Artikel nicht gegeben.
Das ist so eine 10-Zeilen-Meldung.
Genau.
Aber ich habe mal als Schülerpraktikum bei den Rosenheimer Nachrichten mit 14 oder so, habe ich Kontaktanzeigen aufgenommen. Am Telefon und per Fax, das war noch mit Chiffrenummer. Und mich hat auch immer interessiert, wer ist jetzt die Person, die folgende Anzeige aufgibt. Schlauchboot mit einem Paddel sucht zweites Paddel, die Welt zu umsegeln. Solche Sachen. Und ich war auch immer so, oh, ich würde so gern wissen, wer ist denn dieser Mann oder diese Frau? Warum ist der oder die noch alleine?
Das Interesse am Menschen, da steht über allem. Lara, wir kommen zu einer sehr schönen Initiative, die ihr von der Cosmo habt, nämlich Support Her. Ja. Erklär doch bitte nochmal allen Hörerinnen und Hörern, was da genau dahinter steckt, was ihr alles anbietet.
Genau, eigentlich ist es der perfekte Übergang, Freddy, weil da geht es auch darum, ums Interesse an Frauen und ihren Geschichten. Wir haben vor rund 2, 2,5 Jahren diese Initiative gegründet, damals in Zusammenarbeit mit Instagram. Das war eine große 360-Grad-Geschichte. Und nachdem die Koop vorbei war, haben wir uns auf diesen Hashtag SupportHer weiterhin, sagen wir mal, draufgesetzt. Und mittlerweile ist es eine Initiative geworden, die zum einen aus der SupportHer Academy besteht. Das ist, sagen wir mal, eine Mischung aus Weiterbildungs-, Coaching-, Netzwerkplattform plus auch eine Rubrik im Heft, in der wir wahnsinnig spannende Frauen vorstellen. Und das ist jetzt eben nicht nur die CEO von Schwubbeldiwupps, sondern das können eben auch die zwei tollen Hebammen sein, die während der Corona-Krise für junge Eltern oder für Eltern, die gerade erst Eltern geworden sind, Home-Beratungen machen, wie sie mit einem Neugeborenen umgehen. Oder eine Medizinerin, die sich für Genderforschung einsetzt. Oder also alles Mögliche. Und wir wollen damit eben den Frauen vermitteln, hey, bevor ihr anfangt, übereinander zu kritteln, das ist doch totaler Schwachsinn. Da sitzen irgendwie die Jungs und denken sich, ja, das gucken wir uns jetzt an, lass die doch mal übereinander herfallen, sondern es geht einfach darum, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Das nicht nur fördern, weil nicht jeder ist in der Lage oder in der Position, andere Frauen zu fördern, sondern es fängt damit an, auch im Privaten nicht darüber zu urteilen, die ist aber eine schlechte Mutter, weil, oder die ist eine gute Mutter, weil, sondern einfach, ja, weibliche Solidarität, sich gegenseitig unterstützen. Ich benutze ja dieses Wort Female Empowerment immer gar nicht so gern, weil es haben auch schon andere vor mir gesagt, das klingt immer so, als wären Frauen schwach und man muss denen jetzt ein bisschen Powerfeenstaub übers Haupt streuen. Darum geht es eben nicht, sondern es geht einfach darum, hey, ihr da draußen, fangt erstmal an, auch im Privaten, die Frauen in eurem Umfeld zu bewundern, zu unterstützen und nicht übereinander irgendwie zu kritteln oder zu bewerten.
Nee. Und gleichzeitig, also ich finde es super, ich unterschreibe alles hundertprozentig, was du sagst. Und gleichzeitig bist du aber jetzt ja Teil der Miss Germany Jury für nächstes Jahr. Wie geht das dann zusammen? Weil da musst du ja genau das machen, da musst du die Mädels beurteilen.
Ich weiß, aber Freddy, jetzt kommt's. Nämlich, als ich das, es ist das erste Mal an mich herangetragen wurde, und das weiß auch Max, der Chef quasi von Miss Germany, habe ich mir gedacht, oh Gott, das sind doch die mit den Krönchen und der Schärpe und den Bikinis, und habe das erstmal angeguckt und habe gesagt, sorry, wir versuchen mit dem Heft genau das Gegenteil zu machen, genau das Gegenteil zu quasi propagieren, und jetzt soll ich mit einer, sagen wir mal, mit einem Event zusammenarbeiten, der doch eh nur übers Äußerliche geht, über die Bikini-Figur, über das Krönchen und die Schärpe. Dann habe ich Max kennengelernt, der das von seinen Eltern übernommen hat, eben diese, es haben auch Marke Miss Germany. Und Max hat mir seine Pläne vorgelegt, was er damit vorhat. Und Max ist ein wahnsinnig cooler, junger Kerl, der echt visionär ist. Und als ich mir das angehört habe, habe ich gesagt, okay, Max, ich bin dabei. Es gibt Sachen, die sind mir noch wahnsinnig wichtig, an denen müssen wir noch schrauben. Und er hat mir totales Mitspracherecht, hundertprozentiges Mitspracherecht gegeben. Und deswegen habe ich eingeschlagen, weil es eben bei Miss Germany nicht mehr darum geht, wie 90, 60, 90, die messen wir jetzt ab, wie sieht die im Bikini aus, sondern es geht eben darum, dass es kein reiner Schönheitswettbewerb ist, sondern sagen wir mal, neudeutsch ein Personality Contest mit dem Ziel, Frauen zu stärken. Und man kann sich ganz sicher sein, dass das eben nichts mehr mit Krönchen und Schärpe zu tun hat, sondern ich stehe dahinter mit meinem Namen quasi und mit Cosmo, dass das keine Fleischbeschau mehr sein wird.
Voll gut. Ich bin sehr gespannt, wie das dann alles aussehen wird. Ja. Jetzt, wir haben es immer schon wieder kurz anklingen lassen, ist ja eben von euch das große Jubiläum diese Woche. 40 Jahre Cosmopolitan.
Ja, ist krass, oder?
Wie hat sich denn das Heft verändert? Weil die meisten von uns, also ich würde mal sagen, alle kennen die Cosmopolitan. Viele kennen sie eben zum Beispiel noch von damals, als ihr mit Heidi Klum kooperiert habt und Germany's Next Topmodel auf das Cover der deutschen Cosmopolitan kommen durfte. Das war damals. Jetzt sieht man natürlich, auch wenn man sich euer Magazin anguckt, ihr macht eben unfassbar viel wirklich zu Karrieretipps und Tipps für Selbstbewusstsein, Selbstliebe und das alles. Wie hat sich das Heft verändert in den letzten Jahrzehnten?
Also das Lustige ist, Freddy, als wir haben vor einem Jahr im August 19 angefangen, über diese Jubiläumsausgabe zu sprechen. Und das Erste war, wir haben uns die alten Ausgaben angeguckt, also aus 40 Jahren. Und wenn man alleine die allererste Ausgabe nimmt, vom Oktober 80, da steht der Satz drauf, Kind oder Karriere, Gedankenstrich, warum nicht beides? Ja, also 1980 hat die Cosmo den Frauen schon die Frage gestellt, hey, wieso denkt ihr denn über entweder oder nach? Ihr könnt doch beides haben, ihr geilen Frauen da draußen. Und da steht auch die Zeile drauf, meine Katzen vertreiben meine Liebhaber, was tun? Aber auch die, das können sie von ihren Abgeordneten in Bonn verlangen. Da war Bonn ja noch Hauptstadt, ne? Also Cosmo hat vor 40 Jahren schon genervt, Frauen Wahlmöglichkeiten gegeben, die sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Dahingehend hat sich gar nicht so viel verändert. Die Lebenswelt hat sich natürlich verändert. Die Frauen haben jetzt alle Wahlmöglichkeiten, die es gibt, was unter Umständen eben auch überfordern kann. Und da versuchen wir auch so eine gewisse Guidance zu geben. Wir haben zum Beispiel in der Jubiläumsausgabe eine tolle Talkrunde gemacht mit Doro Bär, Jordan Alani, Charlotte Würdig und Sophie Passmann und haben die eben mal befragt, das Ganze moderiert, auch von unserer Chefreporterin, der Mel Jasner, was die sich wünschen oder wie sie die Situation von Frauen heute einschätzen. Und ganz, ganz schlimm ist, dass eine Doro Bär beispielsweise sagt, dass ihr am Anfang ihrer politischen Karriere prognostiziert wurde, wenn die Absätze nicht flacher werden, liebe Frau Bär, dann wird das nichts mit der politischen Karriere. Ich meine, wir denken, wir sind eigentlich schon so viel weiter nach 40 Jahren, sind wir in manchen Teilen aber noch gar nicht. Also eine Politikerin muss sich heutzutage noch was über ihre Absatzhöhe sagen lassen. Da sind die Leute ja bei mir vor allem an der richtigen Stelle.
Ja, eben, auf den 10 Zentimetern.
Krass zu sehen, was Cosmo vor 40 Jahren schon für Fragen gestellt hat oder für Diskussionen ins Spiel gebracht hat. Andererseits ist es auch echt teilweise traurig zu sehen, wie wenig sich dann doch getan hat. Und deswegen wird es uns auch noch 40 Jahre geben, weil wir haben noch echt viel zu tun.
Was willst du denn für dein Heft noch erreichen in den nächsten Jahren, eben als Chefredakteurin? Und was willst du auch mit deinem Heft erreichen?
Also ich will erreichen, dass wir über manche Themen, jetzt sagen wir vielleicht mal nicht in 40 Jahren, weil dann bin ich, ja egal, aber dann bin ich...
Dann gehst du auf jeden Fall nicht mehr auf 10 Zentimetern, sondern
dann
vielleicht auf 5.
Dann stütze ich mich am Rollator ab, aber immer noch auf High Heels. Aber das, ich möchte über Themen in 20 Jahren nicht mehr schreiben müssen, wie zum Beispiel einen Gender Pay Gap oder sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz. Über solche Themen will ich nicht mehr schreiben wollen, weil ich hoffe, sie haben sich dann erledigt. Und bis dahin tue ich alles dafür mit meinem Team, dass diese Geschichten irgendwann der Vergangenheit angehören, sondern dass wir vielleicht über das erste weibliche den rein weiblichen Bundestag schreiben. Nein, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber dass wir zum Beispiel auch, wenn man es jetzt im internationalen Kontext sieht, nicht mehr über Länder reden müssen, in denen es Homophobie gibt oder eben die systematische Diskriminierung von Frauen oder Geschlechterdiskussionen. Also es gibt noch genug Stoff und ich weiß ja auch, die Welt ist kein Ponyhof, aber ich versuche mit Cosmo, mit dem Team, mit dieser unglaublichen Marke in irgendeiner Art und Weise zu nerven, Diskussionen anzuregen und einfach unbequem zu sein. Ja.
Ich find's toll, was ihr da alles in Angriff schon genommen habt und macht und wie viel Haltung tatsächlich hinter diesem Magazin steckt.
Danke.
Wo tatsächlich der ein oder andere aber vielleicht halt nur die Cover bis jetzt kennt, also viele werden sie auch lesen, aber ein oder anderen kennt es eben dann vielleicht tatsächlich nur eben von der Topmodels Show und wissen gar nicht eben, wie viel noch dahinter steckt. Deswegen ist das sehr spannend und wird mit Sicherheit auch den ein oder anderen, der hier gerade den Podcast hört, nochmal anregen, nochmal neu zu entscheiden, welches Magazin er sich dann im Kiosk kauft.
Wollen. Und es ist ja auch alles, ich meine, gehört zu einem sehr, sehr großen, zu dem größten Verlag Deutschlands. Und manche Prozesse, die gehen auch nicht so schnell. Und es gibt aber Sachen, die konnte ich schon erreichen und auf die bin ich stolz. Und wer sich zum Beispiel unsere September-Ausgabe anguckt, da haben wir mit Lizzo, einer meiner absoluten amerikanischen Lieblingsmusikerin, eine Frau drauf, die vermutlich in den 90ern so nie hätte auf Cosmo stattfinden können. Und das zeigt ja auch, ich habe das Glück, bei diesem Verlag eben in eine Diskussion gehen zu können, Sachen überdenken zu können. Und dazu gehört auch, jemanden wie Lizzo auf dem Cover zu haben, die nicht dem 0815 Model-Ideal entspricht von ihrer Figur her. Und das ist alles ein Prozess. Aber wie gesagt, wir können mit Cosmo echt, wir haben eine echt laute Stimme mit dieser Marke. Und die Verantwortung, wie wir die nutzen, derer sind wir uns auch sehr, sehr bewusst.
Und die trägst eben zu großen Stücken du, denn du bist die Chefredakteurin von dem ganzen Laden. Lara Gonczarowska, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast heute mal in deinen Arbeitsalltag.
Ich danke dir, liebe Freddy. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das war die 11. Folge Die Medienmacherin. Fragen, Kritik und Anregungen wie immer gerne an mich über Instagram, Facebook oder Twitter. Und nur falls jemand noch nach einem Geburtstagsgeschenk für mich sucht, im nächsten Monat werde ich ja 18, also ein Champagner-Kühlschrank fürs Büro. Also ich finde, das ist eine richtig gute Idee.